Ja, guten Morgen in die Runde. Ich schaue in einige muntere und doch auch einige müde Gesichter. Ich hoffe, ihr seid gut alle nach Chemnitz gekommen. Wir hatten ein Stück weitere Anreise, nicht mehr mit dem roten Auto, aber der Erik wird gleich erzählen, wie wir hergekommen sind. Mein Name ist Thomas Lehmann, ich würde den zweiten technischen Teil übernehmen und gebe zur Einleitung und vielleicht zur Einordnung des Themas vielleicht mal zu meinen Kollegen, den Erik.
Danke, Thomas. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, hier ist ein Name, der nicht also auf der Ankündigung stand. Ich bin Erik Barth und vertrete hier meinen Kollegen, den Jan Schurich, der ist krank geworden. Hab das ein kleines bisschen noch auf meinen Stil angepasst, deswegen nicht wundern, wenn das klein bisschen Stilbruch manchmal zwischendurch gibt. Startet jetzt alle schon ganz interessiert auf das Bild, Firma Robotron. Das ist allerdings das alte Robotron, der VEB-Robotron, und häufig werde ich in meinem täglichen Alltag da angesprochen. Habt ihr irgendwas mit denen zu tun? Ja, wir sind Nachfolger von denen. Das ist die kurze Geschichte dazu. Könnte ich jetzt wahrscheinlich noch einen halben Vortrag damit füllen, noch ein bisschen mehr darüber zu erzählen, aber das vielleicht mal bloß zum Hintergrund. Also wir sind die Robotron-Datenbank Software GmbH, ein Nachfolger des ehemaligen großen Konzerns VEB-Robotron. Heute stellen wir uns ein kleines bisschen anders dar. Ihr habt hier mal so ein paar Key Facts da drauf, was das heute für eine Firma ist. Gegründet eben 1990. Heute würde man modern sagen, Business Buyout war das. Wir sind mit 8 Gesellschaftern alle in der Firma tätig. Ein Familienunternehmen, kann man sagen. Tatsächlich hat den wesentlichen Anteil in der Familie namens Heinemann. Wir sind seit den 90ern vor allem mit der Softwareentwicklung beschäftigt. Das steht ja auch im Namen drin, Datenbank Software GmbH. Um Datenbanken geht es heute relativ wenig, ist aber sonst tatsächlich unser Schwerpunkt. Deswegen auch hier der Nicht-Open-Source-Partner Oracle. Aber Elastic hat es uns angetan. Darum soll es ja heute gehen. Das ist sozusagen ein wesentliches Thema. Hier steht noch was drauf zu den Zahlen. Ja, also wir machen irgendwie so 77 Millionen Umsatz. 525 Mitarbeiter, sind tatsächlich ein bisschen mehr, weil wir sind so eine kleine Gruppe. Aber das soll es erstmal sozusagen zur Vorgeschichte gewesen sein. Heute geht es um das Thema Open Source, Seam, Light. Light, warum? Das erklärt nachher der Thomas. Wichtig ist, wir bauen das Ganze auf dem Elastic Stack auf. Habe ich mich schon gefreut, dass die Firma IBH mit hier sitzt. Mit denen haben wir dazu schon ein paar Mal gesprochen. Die kennen das vielleicht ein kleines bisschen, was da so unsere Ideen sind. Hier steht es auch nochmal drauf. Also hier bin ich die Vertretung von Jan Schurich. Und dann stürzen wir uns mal rein. Unsere Agenda heute. Den ersten Punkt, den werde ich übernehmen, also das Thema Einführung und Grundlagen. Dann wird der Thomas weitermachen mit ein paar Use Cases und Datenquellen. Wo kommt das so alles her, was wir da tun wollen? Dann, wie werden Analysen gemacht? So ein SOC-Workflow, wie der aussehen kann. Und zum Schluss noch ein kleiner Fazit und Ausblick. An der Stelle möchte ich schon mal was sagen. Wir reden hier nicht über ein picobello fertiges, heute sofort auslieferbares Produkt, sondern wir reden über ein Projekt, was wir intern bei Robotron gestartet haben. Das muss man ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil wir hoffen tatsächlich auch ein kleines bisschen heute von unserem verehrten Publikum hier auch ein bisschen Input zu kriegen. Kleine Vorankündigung, wer hier heute ein paar schöne Fragen stellt, den bewerfe ich nachher mit so ein bisschen Merchandise, wenn er Lust hat. So als kleine Belohnung sind wir sehr offen dafür, ist für uns ein wichtiges Thema, wir entwickeln das gerade und es ist eben dort noch überhaupt nicht fertig, sondern wir starten. Start, gutes Stichwort. Einführung und Grundlagen, die Motivation, warum machen wir das überhaupt? Man hat vielleicht gesehen, Robotron ist nicht so lupenreines Open-Source-Unternehmen. Ja, das kann man auch ganz ehrlich sagen, wir haben viel Geld auch mit proprietärer Software verdient und trotzdem merken wir, dass einfach der Zahn der Zeit uns da ein bisschen voranschiebt und auch etablierte Geschäftsmodelle, sagen wir mal, Änderungsbedarf haben. Wir erleben jetzt, dass 90% der IT-Ausgaben in der Bundesverwaltung momentan auf proprietärer Software laufen. Ja, das ist jetzt speziell im öffentlichen Bereich ein Thema. Man kennt das, diese starken Login-Effekte, die durch die Abhängigkeit von US-Anbietern vor allem dort zustande kommen. Das ist einerseits eine Gefahr, die ihn darstellt. Da können wahrscheinlich andere Referenten sehr viel besser noch drüber ausführen als ich. Ich möchte es bloß nochmal in Erinnerung rufen. Wir erleben aber auch diese zunehmende Bedrohung durch Ransomware und mögliche Angriffe, auch manchmal staatlicher Natur. Dazu kommt für die, die es betrifft, ständig ein Kostendruck und auch ein Fachkräftemangel. Manchmal auch in Kombination, oder das ist häufig auch eine Kombination, ne? Also gerade wenn im öffentlichen Bereich die Budgets knapp sind oder die Tarifverträge einfach nicht das Geld hergeben, was möglicherweise der Fachkraft sozusagen adäquat entspricht. Das sind alles so Themen, in denen wir uns bewegen, und deswegen haben wir gesagt, naja, es muss halt auch einfache Einstiegsmöglichkeiten geben. Und da haben wir eben Open Source als Chance zur Stärkung der digitalen Souveränität eben auch gesehen. Und wir arbeiten schon länger mit Elastic und auch in diesem SIEM-Kontext. Und haben auch festgestellt, da gibt es immer so eine Einstiegshürde. Elastic ist halt ab einem bestimmten Zeitpunkt kostenpflichtig. Haben wir nachher auch noch eine Folie dazu. Und wir wollen aber den Einstieg so flach wie möglich gestalten, sodass dort einfach sozusagen auch für kleine Behörden, Unternehmen Möglichkeiten bestehen, damit einzusteigen. Ein kurzer Überblick. Gab es eine Frage schon? Nee. Kurzer Überblick über den rechtlichen Rahmen. Also wo bewegen wir uns? Na, wir haben, was Robotron speziell betrifft, deswegen steht es ganz oben, das Kritis-Dach-Gesetz. Wir haben viel energiewirtschaftliche Kunden auch, die jetzt nicht unbedingt zwangsläufig alle öffentlich sind, aber die haben das Thema Kritis auf jeden Fall und die machen schon lange dieses Thema Angriffserkennung. Ne? Das wird aber je nachdem, wie weit man das treibt und welchen Unternehmensteil man schaut, wird das immer wichtiger. Auch dort wird es sozusagen einfach spannend. Was wir auch erleben, ist im Grunde eine Änderung der Strategie der Bundesregierung. Das Thema digitale Souveränität und Open Source, ist ja heute auch das Leitmotto im Grunde von der Veranstaltung, das sehen wir an vielen Ecken jetzt tatsächlich mal rauskommen. Vorher war das immer etwas, worüber geredet wurde. Jetzt erleben wir das, ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin eine Vertriebsrolle, jetzt erleben wir das tagtäglich auch in Ausschreibungen. Eine Riesenänderung zu vorher. Was das für uns bedeutet, habe ich sogar noch einen kleinen Exkurs mitgebracht, können wir uns nachher noch mal anschauen. Die DSGVO fordert zum Beispiel auch einfach das Thema Security Logging an einigen Stellen und natürlich, was jetzt zuletzt im letzten Jahr auch in nationales Recht umgesetzt wurde, ist das Thema NIS2, der wesentliche Treiber für diese ganzen SIEM-Themen. Dort haben wir eben halt dieses NIS2-Umsetzungsgesetz oder eben diese EU-Richtlinie zu NIS2, die uns im Wesentlichen hier treiben. Ich weiß nicht, ob jetzt alle sozusagen mit dem Begriff SIEM vertraut sind. Deswegen ganz kurz nochmal eine Erläuterung dazu. SIEM, was ist das eigentlich? Ein Security und Information und Event Management. Es geht also darum, aus Sicherheitsgründen heraus Informationen zu sammeln und auszuwerten. Na, das macht man ganz typisch über Logdaten. Läuft, glaube ich, auch gerade ein interessanter Vortrag nebenan, wie man Logdaten sammelt. Aber die Fokussierung auf diese Security-Events, das machen eben SIEM-Systeme. Das Ziel ist immer, dass man eine Früherkennung hat und damit sozusagen auf Angriffe und Anomalien reagieren kann. Na, so eine Anomalie kann ja auch eine kaputte Software sein, aber vor allem, dass man eben Angriffe vermeiden kann. Warum Elasticsearch? Naja, ich habe schon eingeleitet, wir beschäftigen uns ohnehin damit. Und wir sehen das halt einfach als skalierbare Open-Source-Lösung. Ne? Da kann man eben von klein bis wirklich groß ziemlich viel mitmachen. Im Wesentlichen ist halt diese Datenhaltungsschicht dort im Elastic-Stack, der da aus dem Elasticsearch selbst besteht und davor halt noch das Logstash für die Sammlung der Daten und das Kibana für die Auswertung hat. Klassisch als ELK-Stack auch bekannt. Noch ein kurzer Satz zum Thema digitale Souveränität. Ne? Also was sind das für Ziele? Also wie hatte ich vorhin schon mal mit erwähnt, einfach diese Reduktion von technologischen Abhängigkeiten. Man möchte diese Login-Effekte vermeiden, Transparenz schaffen, unabhängige Audits ermöglichen. Ist zum Beispiel etwas, was viele Kunden von uns auch mitunter fordern, dass man auch mal Software auditiert an der Stelle. Da braucht man natürlich dann offene Quellen. Transparenz, dass man Dinge mal anpassen kann, so wie wir das jetzt Unternehmen jetzt auch tun. Und natürlich das Thema Kostenersparnis, ne? Wichtiger Punkt. Hier möchte ich auch nochmal das Thema Public Money is Public Code als Leitprinzip erwähnen. Haben wir sehr positive Entwicklungen in letzter Zeit. Wir sehen das noch nicht, dass es so umfänglich angewendet wird, aber mit der nächsten Folie, glaube ich, hat sich da einiges geändert. Also Zendis als Plattform sozusagen ist mal hier verlinkt und das Thema Open Code, wo zukünftig öffentliche Softwareentwicklung wirklich verlinkt wird und sozusagen einfach für Open Source Projekte dann auch an anderen Stellen wiederverwendet werden können. Wie landet das da? Naja, ziemlich frisch. Und da muss ich jetzt mal leider fachlich ein bisschen den Exkurs hier machen. EVBIT-Verträge, wer kennt denn sowas? Mal kurzes Handzeichen. Das sind nicht allzu viele, das ist ganz gut, dass ich mal darüber rede. EVBIT-Verträge ist die technische oder die Rahmenvertragsbasis, die Vertragsbasis für öffentliche Auftraggeber. Das können die rechtssicher aus der Schublade holen, dem Anbieter auf den Tisch packen im Rahmen einer Ausschreibung und dann müssen die sich auf dieser Basis im Grunde verständigen. Ersetzt im Grunde AGBs und Einkaufsbedingungen. Ist für uns im Kaufmännischen ein ziemlich wichtiges Werkzeug, nicht immer beliebt, weil die ziemlich umfangreich sind und auch mitunter spezielle Regelungen beinhalten, aber die sind rechtssicher und das ist immer wieder gleich, immer wieder verlässlich, deswegen wichtige Grundlage. Eine große Änderung hat es gegeben. Dazu brauchen wir einen kleinen Rückblick. Bisher war es so, dass diese EVBIT-Verträge immer mal wieder so einzeln, also das ist ein ganzes Setup an Verträgen, ich zeige jetzt nicht alles dazu. Aber man muss sich vorstellen, das sind, ich glaube, an der Zahl irgendwie so um die 10 Verträge oder vielleicht sogar noch ein paar mehr, die immer wieder unter veränderten Bedingungen oder immer wieder Aktualisierung erfahren haben. Da gab es dann mal was Neues dazu, da gibt es eine Detailänderung. Das war immer unspektakulär und meistens auch immer gut dokumentiert. Zuletzt gab es da mal sowas wie einen interaktiven Rahmenvertrag, der tatsächlich nie genutzt wurde so richtig von unseren Kunden. Das war aber so eine kleine Änderung. Das hat sich ein Stück weit geändert. Es gab nämlich jetzt am 1.3. einen neuen Wurf. Es gibt komplett für alle Verträge, die da in diesem Set sind, einen neuen Wurf. Am 1.3. ist das veröffentlicht worden. Und eine ganz entscheidende Änderung, die jetzt hier drin ist, ist, dass die Beschaffung von Open-Source-Software diesmal erstmalig von diesen EVBIT-Verträgen abgedeckt wurde. Vorher konnten die Behörden praktisch nicht auf dieser Basis rechtssicher beschaffen. Deswegen gab es da kein Open-Source wirklich. Das ist eine Konsequenz. Es gab durchaus Behörden, die das gemacht haben mit mehr Risiken, mit eigenem Aufwand etc. Die haben vielleicht noch eine eigene juristische Prüfung gehabt. Das ist eine ganz entscheidende Änderung, die uns hier sozusagen das Leben einfach verändert und das hat Wirkung. Ich habe mal jetzt den Ausschnitt von den Änderungen, die da drin vorgekommen sind, genommen. Das bezieht sich jetzt nur auf das Thema Softwareentwicklung und da haben wir oder Softwarelieferung und das haben wir zum einen den Typus Standardsoftware, also eine Software, die ich an x Kunden immer wieder verkaufe. Und wir haben das Thema Individualsoftware. Das heißt, wenn sich ein Unternehmen, so wie ein Robotron, da hinsetzt und für einen Kunden für einen spezifischen Zweck eine Software entwickelt. In der Vergangenheit war es so, dass es ein normales Nutzungsrecht gab, so typisch für AGBs. Das war so ein nicht ausschließliches Nutzungsrecht. Man würde es Lizenz nennen. Ganz typisch und genauso war das bei Individualsoftware. Der Standard war dieses nicht ausschließliche Nutzungsrecht und optional konnte man dann Häkchen setzen. Es gibt ein ausschließliches Nutzungsrecht für diese eine Behörde oder für dieses eine Unternehmen. Das ist Vergangenheit. Jetzt ist unser Standard sozusagen das weiterhin im Standardsoftwarefall dieses normale Nutzungsrecht, das ist unverändert, aber neuerdings gibt es ein Häkchen für Open Source. Das ist neu. Das heißt, jeder Kunde kann beim Einkauf von Standardsoftware einfach über ein Häkchen verlangen, bitte liefern wir das als Open Source. Setzt uns natürlich in gewisser Weise unter Zugzwang. Und ganz neu ist das jetzt im Bereich der Individualsoftware. Da ist Open Source auf einmal der Standard. Das ist dieses Thema, Public Money ist Public Code. Und damit wird sich auf einmal dann auch diese Portale füllen. Das wird sehr interessant. Und das ist wirklich eine Neuregelung. Also alle neuen Projekte, muss man sagen, die jetzt seit dem 1.3. ausgeschrieben wurden, sind eigentlich davon betroffen, weil in der Regel bei Ausschreibung die Pflicht herrscht, die neueste Version der EVBIT-Verträge zu nehmen. Wird eine spannende Zeit. Man kann immer noch rückfallen auf dieses normale, dieses herkömmliche Nutzungsrecht, sage ich mal. Wir werden sehen, wie sich das nachher etabliert. Wir wissen auch von Behörden, dass die sehr an ihren Strukturen, wie sie es bisher hatten, auch hängen, so rein, weil es Menschen sind. Nichtsdestotrotz gibt es halt Vorgaben, die zu erfüllen sind und wir werden sehen, was das wirklich für Auswirkungen hat. Das soll es erstmal zum Kurs EVBIT gewesen sein, aber das ist eine der wichtigen Motivationen für so ein doch recht proprietär denkendes Unternehmen wie eine Robotron, warum wir uns jetzt so intensiv mit Open Source beschäftigen. Das ist ganz wichtig, weil das geht nicht nur uns so. Jetzt kommen wir zurück zum Thema, zum Eigentlichen. Ich möchte noch ganz kurz was über den Elastic-Stack sagen. Also genug der vertraglichen Vorrede. An dem Punkt geht es jetzt darum, wie funktioniert das Ganze. Also wir haben diesen Stack aus verschiedenen Komponenten, die alle für sich Open Source sind. Die sind unter einer AGPL veröffentlicht. Das heißt, ein sehr strenges Copyleft bedeutet, wenn wir da jetzt eine Softwareentwicklung machen, hängt da mehr oder weniger dann auch wieder ein Open Source Teil dran. Klassischerweise beginnt das beim Elastic, indem man dort dieses, hier drüben ist es als, ich muss kurz gucken, ob ich hier einen Beamer finde, als Beats, sozusagen, mit denen man hier Daten sammelt, beziehungsweise das Logstash, was dort einfach für die Schicht des Preprocessings, beziehungsweise nachher auch die Transformation von Daten zuständig ist. Das heißt, der zieht das dann raus an einigen Stellen, transformiert das, bereitet das in irgendeiner Form auf, reichert es auch manchmal mit Daten an. Kommt immer darauf an, was das für Daten sind. Das ist ganz allgemein gesprochen. Das sind nicht nur Logfiles, das sind auch tatsächlich andere Daten, die damit gezogen werden können. Und das Ganze landet in dem eigentlichen Datenhaltungskern, dem Elasticsearch. Ja, das ist nachher der Store, da ist der Index drin. Der Index, den wird nachher darüber gesucht, beziehungsweise werden die Strukturen aufgebaut und analysiert. Und Zugriff bekommt man dann nachher als Enduser über das Kibana-Frontend zum Beispiel, was einfach eine Visualisierung liefert, eine Automatisierung von bestimmten Aktivitäten und ganz wichtig auch sowas wie Alerting am Ende bereitstellt. Zum Thema Alerting wird der Thomas sicherlich gleich nochmal was sagen. Das ist nämlich genau so ein Feature, was zum Beispiel nicht unbedingt enthalten ist. Das ist ein ganz guter Punkt. Der Thomas hat sich schon bereit gemacht und an der Stelle würde ich an meinen Kollegen übergeben.
Ja, ich frage nochmal in die Runde, wer von euch hat denn schon mal was von Elastic gehört und arbeitet damit? Ach, fast alle. Super. dann kann ich ja gleich mal auf die nächste Folie springen, warum und wieso. Ihr habt das ja sicher mitbekommen. Es gab ja vor etlichen Jahren die Diskussion mit AWS, die dann quasi in verschiedenen Lizenzformen gemündet sind. Also der erste Stichpunkt war ja hier die Version 7.10. Zugegebenermaßen aktuell sind wir bei 9. Schon ein Stück weit her und dort gab es so ein Stück weit die erste Trennung, dass Elastic gesagt hat, ja, unsere Produkte sind nicht mehr wirklich Open Source. Die haben es dann als Free and Open bezeichnet, haben dann quasi später eine eigene Lizenz eingeführt, diese Elastic 2 Lizenz, die hier nochmal vermerkt ist. Ja, und mittlerweile hat sich das Rad wieder ein Stück weit zurückgedreht oder in eine andere Richtung bewegt. Es gibt quasi jetzt diese AGP Version 3 Lizenz, dort stehen quasi alle Komponenten unter der Lizenz und das ermöglicht, was der Eric gerade ausgeführt hat, auch Projekte im öffentlichen Umfeld unter Einsatz dieser freien Lizenz mit Elastic auch Projekte zu machen. Man hat dann zwar ein paar Grenzen, komme ich gleich mit dazu, und muss dann irgendwie damit umgehen, mit den Grenzen. Wenn man das quasi selbst implementiert, ist man dann wieder bei der Verfügbarkeitsmachung der eigenen Entwicklungen. Aber ich denke, das ist alles irgendwie handelbar. Also es gibt einen Ausweg sozusagen, auch ohne diese teuren Elastic-Lizenzen. Und wenn man sich das mal anschaut, was kommt denn da out of the box mit Elastic mit, dann ist das doch sehr, sehr spannend, ne? Weil den kompletten Stack, den der Eric gerade skizziert hat, der ist mit dabei. Interessant in dem ganzen Security-Kontext. Jetzt frage ich nochmal, wer nutzt Elastic im Security-Bereich? Ah, da werden es schon weniger. Interessant. In dem Security-Bereich spielt dieser Elastic Agent eine entscheidende Rolle, weil das ist ein Stück Code, ein Stück Agent, der auf den Endpunkten läuft. Und dort kann man zum einen Informationen einsammeln und zum anderen auch ausgewählte Aktionen triggern. Zeige ich dann gleich dazu. Ja, diese Agenten rollt man üblicher über dieses Fleet Management aus. Das kommt halt gleich mit. Die Integrations, also Möglichkeiten, um andere Softwaremodule, Softwarepakete anzudocken. Da kommt ein umfangreiches Sammelsurium mit an Integrations und weitere Beats. Also wir haben starten gerade ein Projekt genau auf dieser Open Source Basis, in dem wir OPC-OA Zählerstände ablesen. Da gibt es so ein Machine Beat von Elastic, auch unter der gleichen Lizenz. Also da gibt es schon umfangreiche Möglichkeiten, dort auch Dinge zu tun. Ja, und ganz wichtig, dieses MITRE ATT&CK Framework, also eine Sammlung von Regeln, wo sich schon mal hingesetzt wurde und geschaut wurde, was sind denn so klassischerweise Angriffsvektoren, was sind denn so Verschleierungstechniken, ne, wie kann ich versuchen, auf Surfer zu kommen. All das wurde in diesem MITRE ATT&CK Regelwerk mal zusammengesammelt und auch das ist Bestandteil sozusagen dieser Lösung. Und letztendlich setzen wir darauf mit unserer Sieben-Lösung ein Stück weit darauf auf, weil das bringt einfach schon mal von Haus aus jede Menge Dinge mit. Ja, Kibana Action und Alerts, der Erik sagt es ja schon, kommt zwar mit, aber in einer durchaus eingeschränkten Variante. Also ich habe da nur eine Chance, irgendwie in den Elastic-Index was zu schreiben oder in dieses Kibana-Logfile. Ein bisschen schwierig. Der Index ist schon sinnvoller zu nutzen. Alle, die auf einer lizenzpflichtigen Variante sind, haben natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten, schon out of the box, dass man gleich solche Alerts in ein Ticketsystem, ServiceNow zum Beispiel, schicken kann. Oder Restendpunkte andocken kann und. Das ist zum Beispiel so eine Variante oder so ein Fall, wo man selber sich was überlegen muss. Und ganz spannend, das würde ich auch nochmal zeigen dann, das Thema Timeline Explorer, also wo ich mal schauen kann, was hat denn ein Angreifer wirklich getan. Und ich habe mit dem Elastic Stack auch gleich so ein Case Management, also ein einfaches Ticketsystem, wenn man so will, wo man Informationen sammelt und ich sag mal seine Erkenntnisse auch ablegt, damit man Dinge wiederfinden kann. Für, ich sag mal, so ein Siem Lite, wie wir es tituliert haben, ein Siem Einstiegssystem, ist das erstmal, ja, denke ich mal, ganz brauchbar. Was fehlt denn ein Stück weit? Ne? Das ganze Thema Machine Learning. Da muss man sich was überlegen, wenn man da selber was treiben will. Advanced Correlation, was steckt dahinter? Das ist die Kombination von Ereignissen aus mehreren Datenquellen. Ne? Also zum Beispiel, ich kombiniere Informationen aus einer Firewall mit Informationen von Linux-Betriebssystemen, um festzustellen, aha, ein Angreifer hat sich mehrfach falsch versucht irgendwie, oder andersrum, ich mache nie Firewall, sondern VPN. Ein Angreifer hat sich mehrfach versucht, irgendwie ein VPN einzuwählen. Da kriege ich meinetwegen 10, 15 Falschanmeldungen. Irgendwann hat das geklappt. Und dann bewegt er sich weiter in der Infrastruktur und darum geht es quasi in dem Bereich Advanced Correlation, die Zusammenfassung von mehreren Ereignissen unterschiedlicher Systeme. Ja, in dem Stack selber Einzug erhalten hat auch das Thema AI. Es gibt so einen AI-Assistenten, den man mit lokalen oder öffentlichen LLMs koppeln kann, um sich dann quasi zum Beispiel Alarme erklären zu lassen, bestimmte, ich sag mal, Prozesse erklären zu lassen. Da gibt es schon Ansätze, wo man dann quasi als Analyst ein Stück weit Unterstützung bekommt. Das Thema Host Isolation ist nicht dabei. Also ich hatte es ja schon gesagt, über den Agenten kann man verschiedene Aktionen starten. Unter anderem automatisiert, wenn das System Angriff erkennt, kann er den Host aus dem Netz nehmen. Leider nicht dabei. Das ganze Thema Support nicht dabei. Ja, und unten nochmal die Stolperfalle, auch das ganze Thema E-Mail-Benachrichtigung, Reporting nicht dabei, also auch ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist und wo man sich dann irgendwie was überlegen muss, wie man das dann löst. Ja, wie können, da gibt's eine Frage, sehr gut. Die Frage war, ob die Features in der kostenpflichtigen Variante enthalten waren. Genau, die kommen dann mit lizenzpflichtigen Varianten mit. Okay, ich wiederhole es nochmal. Also wie ist die Abgrenzung zwischen dem Machine Learning und dem AI-Assistenten? Der AI-Assistent ist sozusagen in der Kibana-Oberfläche integriert. Dort kann man sich bestimmte Ereignisse erklären lassen über die KI. Und Machine Learning ist sozusagen im Hintergrund, um nicht nur so eine Schwellenanalyse zu machen von Werten, sondern halt wirklich so ein mitlernendes System, das System mitlernt. Am Mittwoch habe ich halt zum Beispiel einen Peak in CPU auf irgendeinem Rechner. Ja, und das wird dann quasi in solchen Hüllkurven abgebildet. Das ist ein Stück weit. Das triggert euch ganz schön viele Fragen. Aber das ist gut. Okay, also die Frage war, AI-Assistent online oder on-prem? Es geht beides. Also man kann beide Varianten andocken. In der Regel sind ja die lokalen LLMs ja auch ChatGPT-kompatibel. Das ist ja so ein Protokoll und in der Regel können die das alle. Ne? Gut. Dann komme ich zurück zu meiner Roadmap. Also eine Idee, wenn ich mich um so ein Siem-System kümmere, Erik hat es ja ausgeführt, was es ist. Also ich will nicht nur die Logfiles analysieren, sondern will wirklich mal schauen, was ist denn security-mäßig in meiner Infrastruktur so los. Muss ich mir erstmal irgendwie ein paar Ziele stecken. Ne? Also ich muss mir Gedanken machen, welche Systeme habe ich denn überhaupt? Was lohnt es sich denn zu überwachen? muss ein paar Use Cases definieren, wenn ich dann die Systeme identifiziert habe. Ja, und muss dann im nächsten Schritt schon mal technisch überlegen, wie kann ich denn die Sachen andocken? Und da hatte ich ja eingangs gesagt, es kommen über die Integrations, kommen ja eine schon Vielzahl von vorgefertigten Möglichkeiten mit, wo ich eine Firewall andocken kann, Linux-Server, einen Windows-Server, einen Apache-Server, was auch immer. Ne? Also da kommt schon einiges mit out of the box. Und dann muss ich mir überlegen, ja, was mache ich denn, wenn die Informationen einlaufen? Also idealerweise brauche ich ja irgendwie eine Benachrichtigung. Ich muss mir Regeln überlegen, die dann entsprechende Alarme triggern. Ja, und am Ende des Tages brauche ich auch irgendwie ein Team, was die Sachen auswertet, die dann quasi auf das System schauen, Analysen machen, auch mal ein Stück weit tiefer einsteigen können, das sogenannte SOC-Team. Ja, und dann komme ich in so eine Feedback-Schleife sozusagen und muss eigentlich das System mehr oder weniger tagtäglich verbessern, weil auch die Angreifer werden ja auch immer schlauer. Ja, und was wir jetzt hier nochmal, ich weiß nicht, ob man es hinten erkennen kann, in dieser grauen Box oder in dieser blauen Box haben, das ist so der Punkt, den wir mit dem 7 Lite adressieren wollen. Gut, ich habe ja zwischen den Zeilen schon mal gesagt, was könnten denn so mögliche Datenquellen sein? Active Directory ist, glaube ich, so eine spannende Geschichte. Jeder hat es irgendwo im Einsatz. Wer bekommt denn mit, ob Nutzer gelöscht werden, einer irgendwie eine Admin-Rolle auf einmal bekommt? Sollte man auf alle Fälle in dem Zuge anbinden. Linux-Logs, ich glaube, deswegen sind wir heute auch hier in Linux-Tagen. Manche haben auch noch sowas wie Windows im Einsatz. Dort gibt es auch die Event-Logs, wo einige Sachen drinstehen, interessante Sachen. Das Thema Firewall und VPN hatte ich ja vorhin schon mal das Beispiel gebracht. Und auch das Thema Cloud-Infrastrukturen, auch eine spannende Geschichte, weil man dort auch andere Sachen nochmal überwachen muss. Ich denke da an diesen Vorfall bei Volkswagen vor 1-2 Jahren, wo auf einmal die Bewegungsdaten in so einem öffentlichen S3-Bucket lagen, war einfach die Berechtigungen falsch gesetzt worden sind. Also das ist auch ein Thema, was im Security-Kontext eine Rolle spielt. Aber vielleicht mal eine andere Sichtweise auch auf die Infrastruktur hat. Und ja, welche Use Cases kann ich denn ableiten, wenn ich jetzt anfange, diese Datenquellen anzudocken? Ich sagte es ja schon, bei dem Active Directory bekommt man halt sowas raus wie Admin-Rechte geändert oder auch fehlerhafte Logins. Ja, bei den Surfern halt sowas wie eine Brute-Force-Attacke, ja, kann man zwar mit bestimmten Technologien noch abdecken, Fail-to-Ban als Stichwort, aber wenn man sowas nicht im Einsatz hat, wäre es trotzdem mal interessant und das geht natürlich weiter. Also sowas wie, ändert jemand was an den Sudo-Files, ne? Also schreibt man sich da auf einmal was rein oder legt man auf einmal irgendwelche SSH-Keys an, die man später benutzen will. Wer kriegt denn sowas heute mit, wenn man halt einen Check im Car oder ein anderes Überwachungstool im Einsatz hat, um einfach nur eine Availability zu überwachen? Schwierig. Ja, und genauso bei dem Windows-Events, Registry-Einträge einfach mal angelegt, irgendwelche kryptischen PowerShell-Kommandos ausgeführt. Schwierig, ne? Genauso bei der Firewall. Das Thema Port-Scanning spielt auch eine Rolle. Also bekomme ich mit, wenn da irgendwie ein Angreifer schon mal schaut, welche Ports über die Firewall geöffnet sind. Ja, und so zieht sich das ein Stück weit rum und vielleicht nochmal einen Schritt weiter in Richtung Cloud-Logs. Multifaktor-Authentification-Spam, also wer versucht hier in Sachen Login was zu tun. Das Thema Global Admin ist durchaus auch entscheidend. Also wer setzt sich denn auf einmal eine Rolle, um dort Global Admin in seinen Tenant zu sein? Das Thema Traffic, auch spannend in Sachen Cloud, fließen da vielleicht Daten ab. Also hat man so durchaus nochmal einen anderen Blick auf die Infrastruktur und das Thema Service Principle könnte beispielhaft für das Thema, was ich vorhin nannte, stehen in Sachen Verfügbarkeit von Daten. Gut, wie könnte dann sowas im Linux aussehen? Ich habe hier einfach mal ein Beispiel mitgebracht. Links die Box, unser klassischer Linux-Server. Diese Wabe stellt sozusagen unser Elastic Agent dar, also ein Stück Programm, was auf den Linux-Servern läuft. Und ich sagte es ja, über die Integrations habe ich eine relativ komfortable Chance, hier Informationen einzusammeln. Das heißt, es gibt standardmäßig diese System-Integrations, kann ich mit 1-2 Klicks einfach mal anschalten. Und da sammelt mir standardmäßig alle möglichen Metriken des Servers aus, wie man das halt kennen: CPU, Memory, Traffic, Disk.io und. aber bringt auch mir schon mal die Informationen aus dem Syslog und aus dem Audit-Log mit. Ja, und was kriege ich damit hin? Ja? Auch schon eine Idee, ja. Ja. Was bekomme ich da schon mal mit? Ich hatte es ja hingeschrieben, auch sowas wie, es laufen auffällige Prozesse, ne? Weil der Agent überwacht auch ein Stück weit meine Prozesse, die da laufen. Ich habe auch noch ein Beispiel mitgebracht. Ich hoffe, wir schaffen es in der Zeit. Da können wir uns das nochmal ganz genau anschauen, wie das funktioniert. Und ich habe auch eine Chance, sowas wie Prozessfolgen. Also was hat denn meinetwegen ein Angreifer, wenn er über eine SSH-Shell auf den Server gekommen ist, was hat denn der da noch so getrieben? Ja, und dann habe ich relativ einfach die Möglichkeit, das ganze Setup gleich mal zu erweitern über diese Integration der Custom Logs. Also da bin ich relativ frei und kann Logfile A und Logfile B ranpacken. Ich habe ja einfach mal geschaut, was gibt's denn unter Linux so Interessantes. HSBD finde ich interessant, dann die ganze Sudo-Geschichte. SSH-Keys, ich hatte es ja schon gesagt. Cron, ja, baut da mal an den Crons rum. Auch sicher mal wissenswert. Das kann ich mit relativ wenigen Klicks konfigurieren und lade mir einfach die Änderung an den Logfiles ins System. Und dort kann ich mir dann die Regeln installieren und sagen, okay, wenn dort Änderungen stattfinden, dann trigger mir doch bitte einen Alarm, überhaupt eine Chance zu bekommen, dass da irgendwas passiert. Na, also ein klassisches Angriffsszenario war zum Beispiel, man legt irgendwie SSH-Keys ab, lässt die schön liegen auf dem Sofa und nach 2-3 Jahren nutzt man einfach mal die Zugriffe, die man da sich ergaunert hat und kann mit dem System dann irgendwas anfangen. Ja, für die Technik-Freaks, ich habe das nochmal runtergebrochen hier in der Folie auf die entsprechenden Regeln in dem Mitre Attack Framework. Wer da Lust und Laune hat, kann sich da gerne nochmal ein Stück weit tiefer einarbeiten, aber das wären entsprechend die Regeln, die auch mitkommen, um die entsprechenden Alarme zu generieren. Bitte. Also die Frage war, welche Infrastrukturen und Betriebssysteme und Umgebung allgemein diese Regeln abdecken. Das sieht man relativ gut, wenn man die Regeln aktiviert. Da steht zum Beispiel da, wenn ich die Regel, ich sag mal, A aktiviere, brauche ich Datenquelle XYZ. Und das ist an jedem Regelwerk oder an jeder Regel sozusagen definiert. Also da kann man das relativ gut ablesen, welche Datenquellen ich brauche, um überhaupt einen Alarm über die Regel generiert zu bekommen. Das können Sie auch selber, also die Regeln sind editierbar, genau, dort können Sie auch selber dann weitere Datenquellen hinzufügen, die dem Muster entsprechen. Das ist nicht mit drin. Also angedacht ist das, weil wir brauchen auch so ein Thema Schwachstellen-Scan, was in die Richtung läuft. Da sind wir gerade dabei, das selber zu implementieren. Ich sag mal, über den Agenten hat man eine Chance, OS-Queries abzusetzen. Und über die OS-Queries bekomme ich es ja hin, zumindest Pakete einzusammeln oder Libraries einzusammeln, die da laufen. Und dann, ich sag's mal einfach, muss ich ja nur noch das gegen eine CVE-Datenbank matchen, um quasi diese Schwachstellen-Scans hinzubekommen. Da sind wir aber gerade dran, weil wir das in unseren eigenen Projekten auch brauchen. Ja? Genau. Also die CVE-Datenbanken sind ja öffentlich zugänglich. Die kann man sich organisieren. Dort ist ja das Mapping drin. CVE mit welches Paket meinetwegen betroffen ist, wenn ich auf der Ebene mal bleibe. Und über die OS-Queries kann ich mir das einsammeln von unserer Infrastruktur. Ja. Sag's nochmal, also standardmäßig kommt diese Mitre Attack-Regel mit, aber wie der Kollege schon sagte, also man kann ja durchaus andere Frameworks mit anbinden, die man dann. Ja. Mhm. Das stimmt, das stimmt. Es sind viele Regeln. Man muss wissen, also man kann den Weg gehen, ja. Also jede Regel kostet ja auch ein bisschen Ressourcen. Ne? Also die Regeln werden ja zeitbasiert getriggert, alle 5 Minuten, alle Minute, alle 15 Minuten, je nachdem. Macht wahrscheinlich wenig Sinn, das wirklich alle zu aktivieren. Das wäre eine Möglichkeit, dass das System automatisch erkennt, welche Datenquellen sind da angebunden. Aber was mache ich, wenn ich so eine schrittweise Vorgehensweise habe? Ne? Das muss ich ja immer wieder dann, also ich brauche schon eine Idee im Hinterkopf zu sagen, okay, wenn ich jetzt ich fange an mit dem Active Directory, meinen Linux-Surfern in der ersten Ausbaustufe und dann komme ich mit dem zweiten Set und sage, okay, jetzt will ich meine Windows-Kisten auch nochmal mit anbinden. Dann brauche ich auch nochmal so eine Schleife, um zu sagen, jetzt muss ich mich um diese Regeln kümmern. Also von daher muss man das irgendwie schon im Hinterkopf haben, welche Datenquellen habe ich denn angebunden und welche Use-Cases kann ich irgendwie damit umdecken. Das ist schon aus meiner Sicht nicht ganz so verkehrt, wenn man da ein grobes Verständnis dafür hat. Aber klar, der Weg, einfach mal klicken und gucken, geht natürlich auch. Ich gehe mal zurück. Die Frage war, geht es nur über Agenten oder geht es auch anders? Es geht ein Stück anders und zwar gibt es, wo ist es? Kaputt? Ja. Die Möglichkeit über Beats und Logstash. Also da habe ich eine Chance von außen sozusagen, Logfiles mir abzuholen und die ins System reinzuladen. Gut. Der Erik legt mir schon hier die Stoppuhr hin. Ich ich mache ein bisschen weiter. Genau, hier waren wir. Wir sind jetzt Punkt 1 durchgegangen. Also wir haben die Datenquellen ermittelt, wir haben einen Agenten installiert, unser Elastic-Cluster läuft. Wir haben uns um die Detection Rules gekümmert, haben wir gerade diskutiert. Was jetzt noch fehlt, ist das Thema Alerting und wie gehe ich mit den Systemen um. Und jetzt ist, glaube ich, der Moment, ich habe noch ein paar Minuten, ich würde mal in eine Live-Demo switchen. Ich hoffe, man kann das auf den Bildschirm sehen. Und ich wechsle noch mal fix das Mikro. So, ich hoffe, ich bin hörbar. Sieht man was? Naja. Jetzt sieht man was. Okay. So könnte... Erstmal ein Einstieg in so ein Dashboard aussehen. Also wir haben ja selber mal so ein Dashboard gebaut, bewusst auf Security Alerts, wo man verschiedene Use Cases schon mal abdecken kann. Also nicht wundern, dass man das jetzt nicht lesen kann, das ist nicht so schlimm. Ich gehe dann gleich nochmal ein Stück weit größer rein. Aber so könnte zumindest so ein Dashboard aussehen für so einen Security Analyst, der früh ins Büro kommt und mal schaut, was ist denn mit seiner Umgebung los. Also ich bekomme zum Beispiel auf so einer Kartendarstellung das hin, habe ich dann komische Logins in meine Infrastruktur von IPs, die nicht plausibel sind. Ne? Oder erkennt mir das System bestimmte Alerts und markiert mir die sozusagen hier als aktiv. Ich gehe mal fix auf meinen mein Server und generieren wir hier ein Stück weit ein paar Sachen. Machen wir noch das andere. Zack. So, und was habe ich denn jetzt hier für Chancen? Ich kann zum Beispiel abspringen mal in diese Standard-Alert-Seite, die mit Elastic und mit Siem schon mal gearbeitet haben, kennt das ganze Thema. Mache ich es doch ein Stück weit größer. Das System klassifiziert mir schon mal so ein paar Angriffe. Also wenn ich, ich sag mal, Alerts abarbeite, ist es ja ganz geschickt, schon mal zu schauen, was ist denn wichtig und was ist weniger wichtig. Hier habe ich schon mal eine Unterstützung über das System, das ist schon mal über diese Maitre Attack, über das Regelwerk so ein Scoring ausgerechnet bekomme. Und dann kann ich natürlich früher mit meinen, in dem Fall 5 kritischen Alerts hier anfangen.
und mich dann sozusagen der Reihe nach durcharbeiten, in der Hoffnung, dass es nicht ganz so viele Alarme sind, auch nicht ganz so viele False-Positive-Alarme, die hier ins System einlaufen. Und wie funktioniert das? Ich hatte es ja schon gesagt, diese ganzen Alarme werden über Regeln definiert. Ich hatte vorhin auf die Uhr, 28, naja. Wo sehe ich es? Doch, hier. Gerade mal ein paar Skripte gestartet. Das sind genau diese Skripte, die mir jetzt verschiedene Sachen mal generieren. Also in dem Fall hat jetzt jemand versucht, sich hier über eigenartige IP-Adressen mal anzumelden. Sowas kann ich zum Beispiel abdecken und habe dann auch eine Chance, hier ein Stück weit ins Detail einzusteigen. Sehe dann sowas wie, wo kommt das her, ne? wie sind die Servernamen, und ich sagte das ja schon, auch so eine Risk-Score-Einschätzung über das System selber. Habe dann noch eine Chance, das will ich vielleicht noch mal kurz zeigen, diese Alerts. Klar, die kann ich jetzt irgendwie als Closed oder Acknowledged markieren. Aber ich sagte es ja schon, mit dem System selber kommt so eine Art Ticketsystem mit. Ich kann jetzt auch sagen, ich erstelle mir hier so einen neuen Case, packe die Informationen, die das System ja automatisch schon mal aufgezeigt hat, zusammen und kann dann dort, wie es in so einem Art Ticketsystem, das Bearbeiter zuweisen aus meinem Team, weitere Informationen hinzufügen und habe dann eine Chance, so nach und nach so eine Knowledge Base aufzubauen. Diesen Klick, den ich gerade gemacht habe und gesagt habe, erzeug immer so einen neuen Fall, das kann ich quasi auch automatisiert über diese Regeln abbilden. Zu sagen, okay, wenn ich jetzt Regeln habe, die alle auf kritisch laufen, da soll er mir automatisch schon mal diese Cases anlegen. Ist insbesondere dann von Vorteil, wenn ich zum Beispiel eine andere Aktion noch triggern will, also vielleicht eine Automatisierung hier, dass es auf meinem Signal-Account vielleicht noch eine Meldung kommt. Sowas kann man dort quasi in diesen Action, in den Rule-Actions noch definieren. Gut, das wollte ich noch zeigen. Und ich wollte nochmal das Thema Timeline zeigen. Ich hoffe, ich finde das Ganze. Ich gehe mal erstmal zurück zu den Folien nochmal. Vielleicht fällt mir das beim Reden ein, wo ich hingucken wollte. Genau, hier waren wir gerade. Also über die Alarme kann ich mir ein paar Informationen anzeigen lassen. Mit jedem möglichen Detailgrad sozusagen und aus den generierten Alarmen sozusagen diesen Case generieren. So sieht sowas aus. Ich hoffe, man kann es durchaus vielleicht erkennen oder hinten erahnen, wie so eine Art kleines Ticketsystem, wo ich sage, okay, ich kann mir hier meine Mitarbeiter zuordnen, die daran arbeiten und kann hier sozusagen in einem Freitextfeld auch weitere Informationen dort ablegen und die Dinge sind dann quasi auch später durchsuchbar. Ja, Kibana ist zentrales Element in diesem Fall als Nutzerinterface, wo ich quasi das Thema Korrelation, Analyse und auch ein Stück weit Untersuchung dieser generierten Events durchführen kann. Ja, und ich kann auch mehrere Alerts zu einem eigenen Incident sozusagen zusammenfassen.
Alerts sind Bestandteil von dem Open Source Stack, oder?
Die Alerts basieren ja auf diesem MITRE ATT&CK Framework und die sind sozusagen Bestandteil sozusagen dieser Open Source.
Das MITRE ATT&CK Framework kommt von Ihnen, oder?
Nee, das ist Open Source.
Das ist auch Open Source.
Ja. Oder halt die andere Variante, die wir vor uns gehört haben. Genau, das Thema Deep Dive. Das betrifft diese Timeline. Dort habe ich eine Chance, einfach mal mich wirklich auf einen Prozess zu setzen, der so einen Alarm generiert hat, um mal zu schauen, was hat denn da noch gemacht. Also ein klassisches Beispiel, ich hatte vorhin mitgebracht, jemand hat einen SSH-Key angelegt, aber es wäre es ja vielleicht zu wissen, und Genau, und dieses Andenken des SSH-Keys hat diesen Alarm generiert. Und jetzt wäre es ja vielleicht mal ganz interessant, was hat denn der davor und danach in seiner SSH-Session noch gemacht? Hat er vielleicht nochmal andere Dateien gelöscht, hat er einen Logfile manipuliert, whatever. Und über diese Timeline-Funktionalität hat man in der Tat eine Chance, sich auf diesen Prozess zu setzen. Das ist übrigens was, was nur über den Elastic-Agenten ins System reinkommt. Dann mal zu schauen, was sind denn die einzelnen Prozessschritte. Und da bekommt man quasi Kommando für Kommando nochmal wie in so einer Zeitanalyse aufgelistet. Er hat ein Verzeichnis gewechselt, eine Datei angelegt, da was editiert und bekommt so ein bisschen als Analyst ein Gefühl dafür, was ist denn da, was könnte denn noch passiert sein. Also diese Timeline ist durchaus eine spannende Geschichte. Gut, ich würde erstmal abschließend zur Zusammenfassung kommen und vielleicht gibt es ja nochmal Raum für Fragen, 2 Minuten höchstens, wo wir nochmal ein paar Dinge klären können, weil ich habe schon gemerkt, zwischendurch kamen wir doch ein paar Dinge durch. Also aus unserer Warte ist Elastic durchaus geeignet in der Open-Source-Variante und da muss man aufpassen. Klassischerweise installiert man das ja über ein Repository. Da gibt es 2 Ausprägungen. Wichtig ist, darauf zu achten, die Open-Source-Installationspakete haben immer OSS im Namen. Das ist vielleicht mal ein Hinweis, darauf zu achten, dass man auch wirklich die greift, um nicht in die Lizenzfalle später zu tappen, die zu installieren. Und aus unserer Sicht kriegt man das sicher hin, in so ein SIEM-System in einer 80-prozentigen Abdeckung hinzubekommen, weil es kommt vieles schon mal mit und vieles kann man über diese Integrations andocken und man kann die vorhandenen Regeln ja auch auf seine eigenen Bedürfnisse adaptieren oder halt auch neue generieren. Ne? Also da ist man ja durchaus frei zu sagen, wenn ich jetzt hier selber Auffälligkeiten finde, warum nicht selber Regeln zu definieren. Manchmal muss man das sogar. Ich denke da vielleicht an dieses Thema Log4j immer noch von vor 3-4 Jahren, wo wir alle zur Weihnachtszeit ja viel Spaß hatten, dort zu gucken, sind wir denn betroffen oder nicht. Was damals passiert war, und vielleicht weiß der eine oder andere noch, wir sind da hingegangen, haben einfach log4j.jar gesucht und es einfach gelöscht, so fertig ist. Über die Regel hat man aber auch die Chance, diese Angriffsvektoren rauszufinden, weil das war ja damals bekannt. Über log4j war irgendwie eine LDAP-Anfrage über eine Reihe von Ports möglich und über das Regelwerk kriege ich das ja hin, zu sagen, okay, bringen wir doch mal einen Alert, wenn ausgehende Alarme auf einem Port stattfinden, in einem bestimmten Protokoll. Und da habe ich zumindest die Chance, mal festzustellen, wird denn diese Log4j-Lücke auch aktiv ausgenutzt. Und das kann man durchaus auch als eigene Regeln im System hinterlegen. Da ist man ja durchaus frei. Wie gesagt, das Thema Machine Learning fehlt ein Stück weit. Da müsste man sich selber behelfen. Also man kann ja über Python, geschickte Python-Programmierung auf die Daten in den Elastic-Indizes zugreifen. Und was man in dem Python-Skript macht, da ist man ja relativ frei und das Ergebnis kann man ja in einen anderen Index zurückschreiben. Ja, müsste man sich mal überlegen, ob das dann für einzelne Use-Case vielleicht eine Möglichkeit ist, dieses Lizenzthema mit eigenen Entwicklungen ja, zu umschiffen. Und selbst wenn man mit Open Source startet, man ist ja später nicht limitiert darauf, sondern man kann ja auch auf eine Bezahl-Subscription, wenn man merkt, man braucht unbedingt das Thema Machine Learning oder AI dort umsteigen. Ja, damit wären wir erstmal durch. Ich würde den Erik nochmal bitten, vorzukommen, weil du wolltest ja noch was in die Bühne oder ins Besucherpodium schmeißen bei ausgewählten Fragen oder geschickten Fragen. Von daher feuerfrei. Ich würde mal mit dem Mikro hochkommen.
Ja, hallo. Ich habe mal eine Frage zu dem Elastic-Stack im Grunde genommen. Ihr habt gesagt, das zentrale Plattform Skibana wäre denn im Grunde genommen der Elasticsearch und drunter austauschbar mit anderen Alternativen wie OpenSearch oder OpenObserver im Grunde genommen. Weil ich fasse Elasticsearch seit Version 7.11 nicht mehr an, einfach aus Grund der Lizenzquerelen. Mhm. Viele Funktionalitäten sind in der Open-Source-Variante leider nicht mehr dabei und ich suche mir halt Alternativen im Grunde genommen. Von daher ist es ja toll, wenn man ein 7 auf Elastic aufbaut in der Open-Source-Variante, aber für mich muss die Exit-Strategie halt da sein. Also wie gibt es da ein Vendor-Login bei Elastic oder kann ich das portieren mit Kibana? Das wäre so die Frage. Also könnt ihr das von heute auf morgen auf einen Open-Search oder ähnliches mit der gleichen API umswitchen? Oder seid ihr da wirklich jetzt im Elastic?
Also wir sind in der Tat auf Elastic, weil wir fokussieren uns auf eine bestimmte Auswahl von Technologien. Also wir schaffen es auch manpowermäßig nicht, das muss man ehrlicherweise sagen, alle möglichen Geschichten zu unterstützen. Deswegen ist unsere Strategie, wir legen im Prinzip einen Fahrplan fest und dann versuchen wir auch auf dem Thema zu bleiben. Ich weiß, das Thema OpenSearch ist auch nochmal eine spannende Geschichte, aber das ist ein Thema, mit dem wir uns jetzt nie wirklich tiefgreifend befasst haben. Aber vielleicht gibt es halt die Antwort. Da weiter oben. Was ist das Mikro?
Ist an. Ich hätte jetzt zu dem noch eine Antwort gehabt. Das Problem ist dabei nicht die Datenbank unten drunter, sondern eher das Webfrontend, Skibana. Und das stellt ja die hauptsächliche Funktionalität zur Verfügung, die man jetzt halt hat für die ganze Auswertung und so weiter. Und die hast du halt nicht in anderen Webfrontends. Und wenn du Kibana verwenden willst, in der aktuellen Version, die die Funktionen hat, musst du halt unten drunter Elastic haben. Und OpenSearch wird vielleicht, ich weiß nicht, ob es mit einer neuen Version auch mit OpenSearch ordentlich tut. Rein technisch müsste es gehen. Ist ja auch nur ein Elasticsearch im Endeffekt. Aber du musst halt dann trotzdem Kibana als Webfrontend verwenden. Das ist ja eher das Problem. Und was ich jetzt als Frage noch hätte, ist, für welche Funktionalität nutzt ihr es Logstash noch als Input-Provider? Weil eigentlich brauchst du es ja nicht mehr. Mittlerweile.
Mm-hmm. Naja, nicht wirklich. Also wir haben bei großen Umgebungen packen wir den Logstash noch als Caching-Option sozusagen davor. Und auch für das ganze Thema Datenmanipulation brauchst du ja irgendwie einen Logstash, ne?
Ja gut, das mache ich jetzt mittlerweile alles mit den Ingest-Pipelines. Und ja, das Caching macht halt der Elastic Agent. Der läuft halt zum Beispiel bei mir im Normalfall auch ein Elastic Agent auf einem Server, der die ganzen Syslog-Streams und so weiter entgegennimmt. Und der macht ja dann selber das Caching fürs Schreiben ins Elastic. Mhm. Und das läuft eigentlich wesentlich performanter wie ein Logstash, muss ich sagen. Ich habe jetzt Systeme, die haben am Tag 1 Terabyte Dateninput, also Ingest Rate ungefähr. Und das tut ganz gut ohne Logstash. Mit Logstash hatte ich da echt Probleme. Mhm.
Man hat ja einen relativ hohen Datenumsatz, dann, wenn man also von allen Systemen Informationen einsammelt, Logs und alles sowas. Wie sieht es da so mit Löschroutinen und Archivierungsroutinen aus? Also man möchte die Datensätze ja gegebenenfalls noch verfügbar haben über einen längeren Zeitraum, aber nicht den, sag ich mal, diesen Plattenplatz dann müssen.
Naja, da muss man irgendwie einen geschickten Mittelweg finden. Also man hat ja die Chance über dieses Index Lifecycle Management das entsprechend zu konfigurieren, sage ich mal. Und entweder geht man den Weg, dass man sagt, man dünnt Daten aus. Schwierige Sache. Also wir hatten durchaus auch gerade bei diesem Metric-Beispiel mal den Fall, dass wir diesen Weg der Datenausdünnung gegangen sind, haben aber genau diesen Peak ausgedünnt. Was natürlich ein bisschen schwierig ist in der Langzeitanalyse. Ja, oder man definiert sich eine Vorhaltezeit. Manchmal wird das ja auch rechtlich vorgegeben, muss man sich halt überlegen. Das Thema Auslagerung auf billiges Storage oder S3-Buckets.
Genau, aber da gibt es auch Komprimierungsmöglichkeiten. Ich kenne mich da mit Elastic leider zu wenig aus.
Ja, man kann über das Index Lifecycle Management kann man einiges machen. Auch das Thema Komprimierung bekommt man dahin, dass man sagt, okay, wenn ich von einem Hot-Index in einen Cold-Index den Wechsel mache, dass man dann eine Komprimierung macht. Ne?
Okay.
Ein Angebot, da wir zeitlich schon sehr weit fortgeschritten sind und wir nicht die nächste Session hier irgendwie verspätet starten lassen wollen. Wir stellen uns gerne draußen noch weiteren Fragen, aber dass wir hier schon mal den Platz räumen. Ich finde es total spannend, dass die ganzen Fragen kommen. Danke schon mal an der Stelle dafür. Und dann würden wir hier erstmal einen Cut machen und danke fürs Zuhören.
Ja, danke euch.